Ich bete noch vor der Predigt. Und lieber Vater, so wollen wir uns jetzt vor dir beugen und darauf vertrauen, dass du derjenige bist, der einen Überblick auch über unser Leben hat, der weiß, was uns beschäftigt und der genau da hineinsprechen möchte. Und wir wollen dich darum bitten, dass wir das jetzt erleben können, dass dein Wort für uns lebendig wird, dass es dein Wort für uns wird. Amen. Es gibt ja so manche Klischees über Christen und über Kirchen. Und das Problem bei Klischees ist ja immer, dass sie irgend so einen wahren Kern haben. Und von daher, wenn wir solche Klischees hören, müssen wir eben auch immer ein bisschen selbstkritisch sein, auch bei uns, und ehrlich sein. Und das eine Klischee lautet ungefähr so: Es gibt so zwei Sorten von Kirchen oder Gemeinden. Die einen, die beschäftigen sich nur mit der Gesellschaft und machen ganz viel Politik und leben irgendwie so nur in den Problemen des Diesseits. Oder aber, das sind irgendwie so Vereine von Menschen, die sind so völlig weltfremd, irgendwo abgehoben, und die kümmern sich überhaupt nicht um das, was in dieser Welt eigentlich gerade ansteht, weil man vertraut ja irgendwie drauf, dass man irgendwann in einer besseren Welt ist, und dann braucht man sich um die Welt hier nicht mehr wirklich zu kümmern. Und beides kommt in unterschiedlichsten christlichen Kreisen unterschiedlichster Prägung vor. Möglicherweise kommt diese Denkweise an der einen oder anderen Stelle auch bei uns vor. Wie gesagt, Selbstkritik ist manchmal hilfreich. Und jetzt haben wir dieses Gemeindemotto: Heimat bei Gott, mit Menschen unterwegs. Und letztlich veranschaulicht es auch genau diese beiden Pole, dass wir einerseits sagen, wir wissen, wo wir verwurzelt sind, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind, nämlich bei Gott. Aber weil wir das wissen, machen wir uns gleichzeitig auch auf den Weg mit anderen Menschen, mit Menschen, die konkret in dieser Zeit, in dieser Welt leben. Und um das zu betonen, zu wissen, wir stehen an diesem Ort und wir denken nicht nur über irgendwas Abstraktes in der Zukunft nach, deshalb haben wir eben auch in unseren Überzeugungen, in unseren Werten diesen Punkt mit reingeschrieben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Stadt liebt. Und wir gehen damit heute wieder zurück nach einigen Unterbrechungen zur Predigtserie über diese Werte unserer Gemeinde, Grundüberzeugungen, die unsere Gemeinde prägen sollen, um zu überlegen, was das heißt. Wir haben schon darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine christuszentrierte Gemeinde zu sein, eine Gemeinde, die sich an der Bibel orientiert, eine Gemeinde, die Gemeinschaft lebt. Und heute geht es eben um dieses Thema, die Stadt lieben. Und möglicherweise sagst du jetzt irgendwie, das ist jetzt für mich relativ weit weg, vielleicht weil du hier mehr so aus der Außenperspektive drauf schaust und du kommst dir so ein bisschen vor, das ist wieder so eine dieser Predigten, wo man sich vielleicht ein bisschen so vorkommt, wie man sitzt bei irgendeiner Familie mit am Tisch und die reden über irgendwas und man weiß gar nicht so richtig, worum geht es da überhaupt. Aber das Gute ist, man darf mit am Tisch sitzen und man darf ein bisschen was von dem hören, was beschäftigt die. Und dazu lade ich dich heute auch ein, wenn du sagst, ich bin eigentlich eher nur so als Gast hier. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Möglichkeit, das kennenzulernen, das zu verstehen, was uns als Gemeinde wichtig ist. Und noch viel mehr, hinter diesem Thema die Stadt lieben, steht ja Gott, der auf eine bestimmte Art und Weise diese Welt und Menschen sieht. Und da, wo wir uns damit auseinandersetzen, verstehen wir auch etwas von ihm. Und das hoffe ich, dass das gelingt, auch durch diese Predigt. Und wenn wir von die Stadt lieben reden, dann beziehen wir das natürlich als Gemeinde hier in Linden zunächst auf unsere Stadt Linden, weil wir nun mal hier mit unserem Haus verortet sind und unsere Wurzeln hier liegen. Aber das ist natürlich auch übertragbar. Wenn man jetzt von irgendwo anders hier ist und man kommt aus Langgöns, aus Hüttenberg, aus Gießen, woher auch immer. Denn die Stadt meint natürlich einerseits den Wohnort, wo man ist. Aber man könnte auch sagen, die Stadt lieben erinnert uns daran, dass es diese Welt außerhalb unserer Gemeindewelt gibt. Und die Frage immer wieder, wie werfen wir einen guten Blick auch über den Tellerrand unserer Gemeinde hinaus? Es geht also um einen Glauben, der nicht nur so nach innen orientiert ist, sondern der wahrnimmt, da gibt es auch noch ein Draußen und da gibt es eine Welt da draußen und Menschen da draußen. Also die Stadt lieben, es ist einerseits eine konkrete Situation, weil wir uns dann auch fragen, was heißt das, so wie wir eben auch gehört haben, für Herausforderungen in unserer Stadt Linden, aber es ist eben auch eine Haltung. Und ich lese dazu einige Verse aus dem 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 11, oder den ersten Teil von Vers 11 und dann weiter die Verse 13 bis 17. Petrus schreibt da: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Dann kommt einiges dazwischen und dann schreibt er weiter, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass sie durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Die Stadt lieben. Was kann uns der Text dabei helfen? Was kann er uns dabei sagen? Ich glaube, zuerst brauchen wir so ein bisschen einen Rahmen, der uns hilft, diesen Text und das, was da gesagt wird, zu verstehen und dann auch zu überlegen, wie können wir das leben. Das ist ein Rahmen, der erste Punkt, ein Rahmen, der hilft, den Text zu verstehen. Und Petrus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in einem Umfeld, das alles andere als christlich war. Also nichts mit christlichem Abendland. Da gab es keine lange Tradition von ein paar hundert Jahren Kirchengeschichte mit allen positiven und negativen Auswüchsen. Und deswegen sagt er auch, ihr seid hier irgendwie Gäste und Fremde in dieser Welt. Ihr seid da irgendwie immer ein bisschen anders. Es gibt da irgendwie auch eine Trennung zwischen euch und den anderen, aber ihr seid trotzdem noch in dieser Welt, auch wenn als Gäste und Fremdlinge. Und der Text setzt also diese Situation voraus. Menschen, die mit Gott leben, haben ein Ziel, was außerhalb dieser Welt ist. Aber solange sie noch nicht bei diesem Ziel angekommen sind, sind sie eben noch in dieser Welt. Und dann wird ja bewusst auch angesprochen, wie kann das dann aussehen? Was heißt das dann, in dieser Welt zu leben? Wer heute zum Glauben an Jesus kommt, wird eben nicht einfach auf direktem Weg irgendwo in den Himmel entrückt und hat dann mit den Problemen dieser Welt nichts mehr zu tun. Nein, Gott lässt die Menschen, die mit ihm leben, in dieser Welt. Und ich glaube, dass es eben nicht nur eine Warteschleife ist und man sitzt dann so seine Lebenszeit hier noch ab, bis man irgendwann dann seine Zeit hier abgeschlossen hat, sondern er lässt uns hier mit einem Auftrag. Wir sind hier mit einem Zweck. Und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, wie leben wir dann in dieser Welt? Als Menschen mit einem anderen Ziel, die aber trotzdem noch in dieser Welt sind. Man könnte auch anders sagen, welches Bild wollen wir abgeben? Und wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die mit Jesus im Zentrum entdeckt, was Gottes Plan ist. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir eben auch über unseren Rand hinausschauen. Und deshalb, das, was uns wichtig ist, mit anderen teilen, ist nicht nur für uns behalten, aber eben auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass da, wo wir sind, Dinge sich positiv entwickeln, sage ich mal ganz allgemein ausgedrückt, weil ich überzeugt bin, überall da, wo in dieser Welt sich Dinge in Gottes Sinn positiv entwickeln, da wird etwas von ihm sichtbar, da wird etwas von seiner Größe, da wird etwas von seiner Schönheit sichtbar. Da, wo Dinge heil werden, wo Dinge ganz werden. Und dann ist es eben nicht nur eine Pflichterfüllung, sondern wir lesen hier im Text, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister. Da geht es um etwas aus echtem Interesse zu tun. Und natürlich, auch das gehört zu dem Rahmen dazu, Gott weiß das und wir merken das, dass diese Welt nicht mehr so ist, wie sie mal gedacht war. Deshalb haben wir einerseits den Ausblick auf eine andere Welt, aber deswegen sagt Gott, solange ihr noch hier seid, könnt ihr euch dafür einsetzen, dass schon da, wo ihr seid in dieser Welt, so kaputt sie ist, und da brauchen wir nicht lange zu suchen nach Beispielen, dass diese Welt kaputt ist, solange ihr da seid, könnt ihr schon jetzt im Kleinen etwas sichtbar machen von dem, wie es einmal sein wird. Das bedeutet nicht, dass wir diejenigen sein werden, die die Welt retten und die Welt umbauen, aber da, wo wir uns einsetzen, dass sich etwas in Gottes Sinn entwickelt, da wird etwas von ihm sichtbar, da wird etwas von dieser neuen Welt sichtbar, so ein kleiner Vorgeschmack, wenige Prozent wahrscheinlich nur, aber doch so ein bisschen. Und außerdem, und das ist der zweite Punkt, kann es eben auch dazu führen oder führt es dazu, dass manche Vorurteile, die dann auch so im Umlauf sind, dass sie eben abgebaut werden, da wo wir uns einsetzen mit anderen und für andere. Was kann das also konkret heißen, die Stadt zu lieben? Was heißt es, in dieser Weise unterwegs zu sein? Was heißt das, wenn hier die Rede davon ist, Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden? Was heißt es, allen Menschen mit Achtung zu begegnen? Was heißt es, dann auch diese Institutionen zu achten? Es heißt zum Beispiel, es kann heißen, ein Einsatz für ein versöhntes Miteinander. Ein Einsatz dafür, dass manche Gräben, die irgendwo da sind, auch in unserer Stadt, dass sie zugeschüttet werden. Dass soziales Leben sich positiv entwickelt. Und deshalb begrüßen wir das ja auch, wenn Menschen aus unserer Stadt sich mit einsetzen in Vereinen. Deswegen gibt es Kooperationen der Jugendarbeit mit der städtischen Jugendarbeit. Und oftmals sind es, glaube ich, gar nicht die großen Dinge. Und das finde ich auch wichtig. Petrus schreibt hier nicht und jetzt macht ein großes Programm zur Umgestaltung der Gesellschaft. Ich glaube, um das zu leben, um die Stadt zu lieben, um Menschen in dieser Stadt zu lieben, da braucht es oft die ganz einfachen Dinge. Da braucht es die ganz naheliegenden Dinge. Vielleicht ist es die ganz praktisch gelebte Nächstenliebe. Vielleicht ist es die ganz einfache Beziehung über den Gartenzaun. Das ist kein großer Verwaltungsakt, das ist keine große Aufgabe, aber dieses echte Interesse an anderen Menschen, das ganz Naheliegende. Um damit zu zeigen, ja, wir leben auch hier und das, was um uns herum passiert, das ist uns eben nicht egal. Warum ist es uns nicht egal? Weil es Gott auch nicht egal ist, was mit dieser Welt passiert und was mit den Menschen in dieser Welt passiert. Und wenn man dann diesen Text anschaut, dann kann eben ein konkretes Beispiel auch das Engagement in der Politik sein, weil das auch in diesem Text ein Schwerpunkt ist. Und Petrus der Überzeugung ist, auch diese ganzen politischen Institutionen, Organe, die sind von Gott eingesetzt. Und da, wo wir sie achten, da achten wir deshalb auch Gottes Ordnung. Und deshalb ist es auch möglich und ein Ausdruck davon, wenn Christen sich auch an der Stelle, so wie wir es eben gehört haben, sich für das öffentliche Gemeinwohl engagieren. Es ist nicht nur, wie es manchmal vielleicht heißt, irgendein schmutziges Geschäft. Und an der Stelle, wenn wir über Politik nachdenken und die Stadt zu lieben, müssen wir noch einen kleinen Seitenweg gehen. Die Stadt zu lieben und diese Institutionen zu achten, bedeutet ja nicht, dass ich automatisch alles gut finden muss, was in der Politik passiert. Ich muss nicht jedem Politiker zujubeln und ich finde es auch gut, dass wir auch hier ein Spektrum unterschiedlichster politischer Meinungen vereinen, auch heute Morgen hier, aber dass wir grundsätzlich diese Institutionen, Ämter und auch Personen, die sich an der Stelle engagieren, dass wir sie achten. Und ich weiß, dass manche jetzt sagen, boah, das ist aber ganz schön schwierig. Das ist schwierig bei einer Regierung, die XY macht oder die Z nicht tut und die logischerweise nicht explizit christlich ist, weil wir in dem Sinne auch kein christliches Land sind. Und es mag alles richtig sein, aber wir müssen uns eins bewusst machen, als Petrus diese Zeilen hier geschrieben hat, da hatte sie auch nicht in eine Situation hineingeschrieben, die von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geprägt waren. Er redet zwar hier von Kaisern und Gouverneuren, aber da war wenig mit Demokratie, da war auch noch wenig mit der allgemeinen Achtung der Menschenrechte oder so. Und trotzdem sagt Petrus, lebt da als vorbildliche Staatsbürger. Und das kann eben in der Demokratie dann eben auch heißen, seine Rolle der Mitwirkung, die wir eben haben, an der einen oder anderen Stelle auch aktiv wahrzunehmen. Mindestens mal dadurch, dass man das Wahlrecht auch ausübt und damit einen Beitrag dazu leistet, dass Dinge in dieser Welt sich zum Positiven entwickeln. Und wie gesagt, das kann herausfordernd sein und es bedeutet nicht, immer zu allem Ja und Amen zu sagen. Es kann da auch Grenzen geben, aber das wäre ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir können an der Stelle auch einen Gegentrend setzen, auch als Christen gegen dieses Allgemeine auf. Wir schimpfen auf die da oben und ja, man kann sich ärgern, man kann kritisieren, aber ich glaube, es ist immer auch eine Frage, wie man das tut und ob man dabei bestimmte Grundsätze von Anstand und Menschlichkeit auch noch achtet. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck dieser Haltung, so zu leben, dass wir nicht an falscher Stelle einen Anstoß geben, dass wir eben nicht nur als die bekannt werden, die an allem etwas rumzumeckern haben und sich aus allem raushalten. Petrus möchte ja, dass wir manche Anstöße vermeiden. Und ich glaube, wir machen als Kirchen heute oft einen Fehler. Wir erregen den Anstoß an den falschen Stellen durch die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Und da, wo es wirklich mal gut wäre, ein Kontrastprogramm zu setzen und diesen Anstoß zu erregen, da vermeiden wir ihn, weil da wäre es ja irgendwie unangenehm. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Stadt zu lieben hat etwas damit zu tun, dass wir das, was wir glauben und das, was wir leben und die Liebe zu den Menschen, dass wir das zusammenbringen. Oder auch einfach so leben, dass wir nicht nur auf unsere internen Themen fixiert sind. Oder man könnte es auch so sagen, die Stadt zu lieben bedeutet Gottes Liebe für die Stadt zu leben. Die Stadt zu lieben bedeutet Gottes Liebe für die Stadt zu leben. Und das war dieser Rahmen. Und weil das jetzt ein bisschen komplex war, habe ich den Rahmen auch nochmal mitgebracht. Also wir sind noch in dieser Welt. Das ist eine wichtige Rahmenbedingung. Und wir haben da auch einen Auftrag. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie gedacht war. Aber auch diese öffentlichen Ordnungen, Institutionen sind Werkzeuge Gottes, um in dieser Welt Dinge zum Guten zu regeln. Und da, wo wir uns beteiligen, leisten wir einen Beitrag zum Werk Gottes. Soweit, so gut. Aber was hilft uns jetzt dabei, das zu leben? Und wie gehen wir damit um, wenn das dann irgendwie auch mal herausfordernd ist? Wie leben wir das konkret? Woher kriegen wir die Motivation dafür? Das ist der zweite Gedanke, über den ich noch kurz ein paar Worte verlieren möchte. Was hilft uns dabei? Wir müssen uns trotz allem ja bewusst machen, wir sind in dieser Welt nicht ganz zu Hause. Wir haben irgendwie so eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir haben die Staatsbürgerschaft als Christen des jeweiligen Landes, in dem wir eben geboren, aufgewachsen sind, wie auch immer. Aber wir haben eben auch die Staatsbürgerschaft des Himmels. Und es gibt an der Stelle dann auch neue Prioritäten. Ja, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Das sind diese beiden Wege. Und es kann natürlich auch Situationen geben, wo das mal zu Konflikten führt. Und deswegen kann es eben auch diesen Anstoß geben. Ja, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit dem Urlaub in einem Land, wo ich die Sprache überhaupt nicht spreche. Also ich bin jetzt noch nicht in so vielen Ländern rumgekommen, aber besonders eindrücklich ist mir das gewesen, als wir mit der Schule zur Abschlussfahrt Studienfahrt in Budapest gemacht haben. In Budapest war logischerweise alles ungarisch. Und wer sich mit Sprachen auskennt, auch in Europa, der weiß, Ungarisch gehört irgendwie zu den Sprachen, die so ganz anders sind. Also da ist wenig mit herleiten. Es klingt einfach völlig fremd, für mich zumindest. Die Durchsagen in den U-Bahnen, man hört irgendwann, es klingt immer gleich, aber was genau die da sagen, keine Ahnung. Und man merkt, man fühlt sich nicht zu Hause, wenn ich mich in diesem Umfeld bewege. Ich falle auf. Und vielleicht wird man manchmal auch ein bisschen kritisch beäugt. Man fällt auf. Ich persönlich würde mich schon outen, wenn ich nur in England anfangen würde, Englisch zu sprechen, würden alle auch sofort merken, da gehöre ich nicht hin. Aber das alles wäre ja noch kein Grund zu sagen, deshalb fahre ich nicht mehr hin. Wäre ja schade, da würde ich einiges verpassen. Ich hätte auch in der Stadt Budapest einiges verpasst. Also ja, ich werde da vielleicht auffallen, aber deswegen zu sagen, ich mache das nicht mehr, mir würde einiges fehlen. Und ja, wir leben in dieser Welt, wo wir vielleicht auffallen würden. Und es kann herausfordernd sein, aber deswegen zu sagen, ich mache das nicht mehr, da würden wir einiges verpassen, da würden wir an Gottes Auftrag vorbeigehen. Und wir können heute schon etwas von dem leben, wie es einmal sein wird, wie es auch mal gedacht war. Wenn wir durch die Bibel gucken, dann gibt es da so einen roten Faden. Und der rote Faden sagt, am Anfang Gott schafft eine Welt, die gut ist. Und dann geht etwas kaputt in dieser Welt. Und wir alle sind Teil dieser Welt, deshalb sind wir alle irgendwie auch ein bisschen kaputt. Und dann schafft Gott einen Weg, damit die Dinge in dieser Welt wieder in Ordnung sein können und irgendwann wird einmal alles wieder in Ordnung sein. Das sind so in Kurzform diese biblischen Kapitel und wir können heute schon etwas von dem leben, wie es mal sein wird. Und ja, wir sind dann manchmal fehl am Platz und ich habe mal bei einem anderen Prediger gelesen, der hat gesagt, Christen sind wie Menschen, die so leben wie jemand, der sich so auf seinen Sommerurlaub im Warmen freut, dass er schon im Winter immer in den Sommerklamotten rumläuft. Also man freut sich so auf den Urlaub im Warmen, dass man schon im Winter in Sommerklamotten rumläuft. Und damit das ein bisschen klarer wird, so oder so ähnlich könnte das aussehen. Ich gebe zu, das Bild abgesehen davon, dass es schon uralt ist, nicht so genau hingucken. Das war nicht im Winter, das war tatsächlich im Sommer. Und trotzdem ist da irgendwie was falsch. Und wir waren auch überrascht, als wir auf einmal im Schnee standen. Man fällt auf, aber so können wir heute unterwegs sein. Wir leben da, wo wir sind, aber wir leben mit den Prioritäten der neuen Welt und können etwas von dem leben, was unsere Überzeugungen sind, weil wir auch der Überzeugung sind, dass das, was Gott sich für diese Welt gedacht hat, dass es gut ist. Und weil wir in dieser Welt, so wie Gott ein echtes Interesse an dieser Welt hat, auch selber mit diesem echten Interesse unterwegs sein wollen. Und weil Gott Menschen liebt und achtet, wollen wir auch Menschen lieben und achten, auch wenn sie ganz anders sind. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wir dann auch leichter gehört werden, wenn wir an irgendwelchen Punkten mal zum Anstoß werden, wenn wir an den anderen Stellen dadurch überzeugt haben, dass wir Menschen sind, die achten, die lieben und die respektieren. Die Erinnerung an die zweite Staatsbürgerschaft hilft uns ja dabei, dass wir wissen, ja, wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind auch nicht die, die hier das Paradies auf Erden aufrichten müssen. Es kommt dann noch was anderes und das ist ja dann auch wieder eine Entlastung. Das Schicksal dieser Welt, es liegt dann zum Glück und Gott sei Dank auch nicht wieder in unseren Händen. Und trotzdem kann das herausfordernd sein. Es kann zäh sein, es kann mühsam sein, sich auf ganz andere Menschen und Themen einzulassen. Und dann kommt vielleicht manchmal dieser Gedanke, dass man sagt, okay, das ist kompliziert, lass uns doch zurückziehen und wir bleiben unter uns und dann haben wir unsere Sicherheit und dann geht es uns gut. In der Hoffnung, dass es da einfacher ist. Die harte Realität ist, es wird dann auch nicht unbedingt einfacher, wenn wir uns völlig abschotten, dann nehmen wir uns alle noch mit und wenn wir diese biblische Wahrheit ernst nehmen, dass wir innerlich alle auch irgendwie ein bisschen kaputt sind, dann können wir die Tür gar nicht fest genug zumachen, dann haben wir die Probleme auch schon immer wieder mit drin. Aber was motiviert uns also dann nicht nur uns auf das Angenehme zu konzentrieren, was motiviert uns, uns zu investieren für andere, auch wenn wir nicht immer erleben, dass alle klatschen? Woher kommt diese Kraft, sich auf andere einzulassen und so zu lieben, auch wenn es herausfordernd ist? Ich bin überzeugt, wer die Stadt so lieben will im Sinne Gottes, der braucht eine andere Kraftquelle. Das werden wir nicht schaffen, nur mit Idealismus und mit, wir strengen uns eben an und wir haben ein gutes Anliegen. Petrus selbst gibt einige Verse weiter einen Schlüssel dazu. Er schreibt von Jesus und er sagt, auch Christus hat für euch gelitten, er hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen, folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Jesus war bereit zu leiden für diese Welt. Jesus war bereit, auf Anerkennung zu verzichten für diese Welt und für andere Menschen. Er war bereit, zum Anstoß zu werden und er konnte das schaffen. Er konnte Menschen mit Achtung begegnen, auch wenn sie erstmal völlig anders waren. Man könnte es auch anders sagen, Jesus ist derjenige, der bereit war, seine eigene Heimatstadt zu verlassen, aus Gnade und Liebe, der bereit war, als Fremdling ein Leben der Hingabe zu leben für diese Welt, letztlich für uns. Und er hat das getan, damit wir Bürger dieser zukünftigen Stadt sein können, damit wir dann auch Salz und Licht in der gegenwärtigen Stadt sein können. Dafür ist er diesen Weg vorausgegangen und Jesus ist dabei nicht nur ein Vorbild, das ist mir wichtig. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen das wie Jesus und wir werden so sein wie Jesus, das wird nicht funktionieren. Wir werden daran verzweifeln, denn wir sind nicht wie Jesus, wir sind nicht Jesus. Wir haben nicht das Herz wie Jesus und dann merken wir schon, um das zu leben, um in diesem Sinn unterwegs zu sein, dann brauchen wir eine innere Erneuerung. Ganz von innen heraus. Und die bekommen wir erst da, wo Jesus uns wirklich diesen neuen Blick und dieses neue Herz schenkt, wo seine Liebe und seine Hingabe für uns nicht nur ein Vorbild sind, den wir nacheifern, sondern wo das ist, was uns tief im Inneren berührt und dann dazu führt, dass wir anders leben. Diese Erneuerung brauchen wir. Und ich denke an der Stelle beim Beispiel die Stadt lieben immer an das Beispiel der ersten Christen in den ersten Jahrhunderten. Die hatten eigentlich nichts. Die hatten keinen gesellschaftlichen Einfluss. Die waren nämlich nur sehr wenige. Die wurden auch verfolgt, dann irgendwann, trotz allem positiven und wohlwollenden Verhalten. Aber sie hatten einen Lebensstil, einen einfachen Lebensstil aus klaren, aber attraktiven Überzeugungen und einen Lebensstil der grenzüberschreitenden Liebe, der Achtung für die Schwachen, dem Blick für die Ausgestoßenen. Und dieser einfache Lebensstil des gelebten Glaubens, der hat eine Bewegung in Bewegung gebracht, die nicht mehr übersehen werden konnte, die irgendwann das ganze Römische Reich umgekrempelt hat, obwohl die Positionen da teilweise sehr konträr waren. Und in diesem Sinn, in diesem Geist können wir unterwegs sein, wenn wir von Jesus verändert werden. Und wenn ich unser Land anschaue, wenn ich auch manche Themen in dieser Stadt anschaue, dann merken wir etwas davon, wie viel Heilung, wie viel Versöhnung ist da nötig, wie viele Gräben sind da aufgerissen, wie viel ist da kaputt gebrochen. Und diese Versöhnung, diese Verbindung, dieses Zuschütten von Gräben, das ist möglich, da wo ich selbst weiß, ich bin versöhnt mit Gott. Ich lebe aus dieser versöhnten Beziehung mit Gott. Er hat eine Brücke zu mir gebaut und deshalb kann ich auch eine Brücke zu anderen gehen. Wie fängt dieser Weg an? Er fängt da an, wo ich merke, ich brauche diese Beziehung, ich brauche diese Erneuerung, wo ich dann mein Leben ihm bewusst übergebe, wo ich ihn in mein Leben mit hineinnehme. Und wenn ich das mache, dann habe ich diese Motivation von innen heraus. Und dann ist klar, ja, dieser Weg, der ist nicht immer leicht, der wird nicht auch nur Beifall bringen und da bleiben wir Fremdkörper und da gibt es vielleicht manchmal auch Vorurteile und Verleumdungen. Aber es ist der Weg, der einen Unterschied macht. Es ist der Weg, der uns mit hineinnimmt, auch in diesen größeren Plan Gottes, dem diese Welt eben nicht egal ist und der die einzelnen Menschen in dieser Welt sieht. Und es ist der Weg, der uns an ein gutes Ziel führt. Amen.